Alter, ich bin dermaßen durch. Die Nacht war schäbig, sie war ziemlich, wie soll man sagen, zäh. Ich habe nicht viel geschlafen. Das spielt allerdings keine Rolle mehr, denn wenn der Aufnahmeknopf rot leuchtet und Fenster zum Hof auf Sendung geht, bin ich natürlich hellwach. Das ist klar. Der Podcast-Markt hat sich in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr doch ziemlich massiv weiterentwickelt. Es sind viele neue Podcasts entstanden. Die Leute hören gern einfach diverse Formate, ob jetzt wie früher Hörbücher oder natürlich Musik, verstärkt jetzt eben auch Podcasts zu gewissen Themen. Aus Köln gibt es noch nicht massenhaft viele, doch eine illustre Anzahl an Podcasts zu unterschiedlichen Themen. Couleur, möchte ich fast sagen. Einer davon ist meiner hier, Fenster zum Hof. Hier ist es halt immer so, dass quasi ein Gast oder mehrere Gäste zu einem Thema mit mir am Tisch sitzen. Und zwar Gäste, die irgendein besonderes Projekt verfolgen, ne? Die einen interessanten Beruf haben, ein spannendes Hobby, die irgendwas Besonderes antreibt, unabhängig davon, ob sie jetzt schon vollkommen weit sind, wenn man jetzt beispielsweise von einem Geschäftsmodell ausgeht, oder ob sie eben noch am Anfang ihres Projekts stehen, ne? Und umso mehr freue ich mich heute, dass ich in einer Runde sitze, reich an Genossen. Freunde, hoch die Fahnen. Ich bin allerdings nicht auf dem SPD-Parteitag, sondern dann würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hier im, in Köln-Nippes. Vielleicht stellt euch mal ganz kurz vor, wir sind hier zu dritt neben meiner Person, damit die Hörer wissen, wer hier noch am Tisch sitzt. Fang doch einfach mal an.
Ja, hallo, ich bin der Dennis. Ich lebe hier auch in Nippes, ich konnte wunderbar zu Fuß kommen heute früh.
Ja.
Ich bin noch nicht so lange Teil. Ich habe meinen Anteil, glaube ich, so wirklich kurz vor Schluss der Kampagne gekauft, weil ich lange überlegt hatte. Und habe mich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen in die Arbeitsgruppen eingebracht und lerne jeden Tag und auch hier. Und bin auch gespannt, wo es heute hier hinführt und was ich Neues noch erfahre über die ganze Geschichte.
Seit wann bist du dabei?
Also den Anteil, ich weiß gar nicht, wann die Kampagne vorbei war, ich glaube im November, Dezember. Und das erste Mal beim Arbeitsgruppentreffen war ich jetzt, glaube ich, im Ende Januar, Anfang Februar, irgendwie so. Also war jetzt 4-5 Mal da.
Ah ja, okay, alles klar.
Genau.
Ich bin Luisa, ich komme aus Ehrenfeld. Ich glaube es war im Oktober, als der erste öffentliche Kneipenabend ausgerufen wurde, mit der großen Einladung, kommt vorbei und lernt uns kennen. Bin ich in die Stapelbar gelaufen und stand da, ich will euch kennenlernen. Und dann wurde ich überfallen von allen möglichen Seiten und habe danach meinen Gründerbrief oder meine Option auf den Gründerbrief erworben und bin jetzt aber erst seit diesem Jahr richtig aktiv erst dabei, aber gerade auch mit voller Energie.
Was sehr cool ist, dass ihr beide dabei seid.
Cool. Das klingt so, als wärst du die dritte Person schon länger dabei.
Ja, genau. Ich bin Eli. Ich bin schon länger dabei, eigentlich fast seit Anfang an. Also die Idee kommt nicht von mir. Die ist haben zwei Bekannte entwickelt im Rahmen einer Bachelorarbeit. Und an der Köln International School of Design, da studiere ich gerade noch. Und ich glaube, das erste Treffen, was von den beiden Kai und Jan ausgerufen wurde, war, glaube ich, schon 2016, wenn mich nicht alles täuscht, oder sogar noch früher. Ich weiß jetzt nicht
mehr, das erste. Also schon ein bisschen her.
Genau. Das waren dann erst noch so lose Arbeitstreffen mit Zetteln und so weiter. Genau. Und ja, das heißt, ich bin schon ziemlich lange mit dabei. Es ist total cool zu sehen, wie das Projekt sich jetzt mittlerweile entwickelt hat. Es gab auch mal so Phasen, wo ein bisschen weniger passiert ist. Und jetzt geht's ans Eingemachte.
Ich persönlich schon, aber vielleicht auch viele andere. Dieser Gedanke, ich mache eine Bar auf, ist grundsätzlich was, ja, was irgendwie so mit positiven Emotionen verknüpft ist. So, ne? Hat man Bock drauf. So finde ich schon so. Irgendwie, die meisten machen es natürlich nicht. Ihr macht es jetzt schon, allerdings in irgendeinem besonderen Modell, in dem Genossenschaftsmodell. Also euer Projekt heißt ja Trinkgenosse. Vielleicht könnt ihr kurz nochmal erklären oder einer von euch, was das eben ausmacht. Also was es mit diesem Genossenschaftsgedanken in Bezug auf die Gründung einer Bar überhaupt auf sich hat. Wie muss man das verstehen?
Also meinst du jetzt, warum es eine Genossenschaft ist?
Genau, warum es eine Genossenschaft ist und was eine Genossenschaft überhaupt bedeutet, wenn man das Prinzip gar nicht kennt.
Okay, also generell in der Genossenschaft ist es so, dass das Wirtschaftsmodell der Genossenschaft darauf angelegt ist, dass man in der Gruppe entscheidet und nicht einen Chef hat, der entscheidet. Es gibt zwar trotzdem einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, aber generell ist es eigentlich danach orientiert, dass jeder ein Stimmrecht hat und jeder mitentscheiden kann. Und das heißt, es gibt Vollversammlungen, wo dann alle Mitglieder kommen oder hoffentlich alle und dann Entscheidungen gefällt werden, gemeinsam. Und wir persönlich haben uns einfach für die Genossenschaft entschieden, weil es einfach diesen Gemeinschaftsgedanken viel mehr noch hervorhebt und weil wir auch das Wirtschaftsmodell der Genossenschaft super cool finden und das viel zu selten unserer Meinung nach vertreten ist. Genau, das ist halt, liegt immer so in den alten Schubladen, wenn man so darüber nachdenkt oder mit Leuten redet. Viele wissen gar nicht genau, was es eigentlich ist. Und dabei ist es so ein super Beispiel für demokratische Entscheidungsfindung. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Und wirtschaftlich? Genau, wirtschaftlich macht es eben im Vergleich zum Verein den Unterschied, dass jeder Genosse ein bisschen Geld mit reinbringt. Erstmal. Das sind diese Gründerbriefe, von denen wir eben schon gesprochen haben, oder Genossenschaftsanteile. Dass man eben nicht, bei einem Verein hat man einen Mitgliedsbeitrag, zum Beispiel einen jährlichen oder so, über den dann Geld reinkommt. Und bei uns ist es aber so, dass jeder quasi im Prinzip jetzt das Startkapital erstmal mitbringt.
Okay.
Und ja, dadurch,
weil du das beim Verein auch so machen kannst.
Kann man machen, aber bei uns, dadurch, dass wir sehr viele Menschen sind, ist da jetzt einfach im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne mit den Gründerbriefen einfach schon ein großer Batzen Geld zusammengekommen, mit dem wir jetzt auch richtig loslegen können.
Das heißt, um Teil der Genossenschaft zu werden oder Genosse zu werden bei euch quasi, bringt man ein gewisses Startkapital mit, was von vorher festgelegt ist, oder kann man mit unterschiedlichen Beträgen einsteigen?
Nee, es gab einen festgelegten Betrag. Also ich war jetzt nicht in dem Prozess mit bei, ich habe es aber selber erlebt, weil ich ja einen Anteil gekauft habe. Ich habe einen Anteil gekauft, der hat mich 250 Euro jetzt gekostet. Ich glaube, man konnte bis zu 16 Anteile kaufen pro Person.
Genau, das
was aber nicht heißt, dass man dann 16 Stimmen hat, sondern egal wie viele Genossenschaftsanteile man gekauft hat, man hat eine Stimme und hat halt nachher mehr Kapital reingebracht und bekommt eventuell mehr Dividende.
Mehr Bier.
Bier und mehr Bier.
Ja. Nee, auch nicht.
Das wird auch genau solidarisch unter uns aufgeteilt.
Die Kneipe als Projekt, das war von vornherein aber festgelegt. Es ist also nicht so, dass dann irgendeiner gesagt hat, oder der Antrag direkt kam, sondern nach dem Motto, ja, Kneipe ist ganz cool, aber wollen wir nicht doch lieber ein Museum aufmachen? Oder wollen wir nicht doch lieber, also das war von vornherein klar.
Ja, es war von vornherein klar. Die Fragen kamen auf jeden Fall. Ich habe die unter anderem auch gestellt. Aber die Idee von den von Kai und Jan, die ja die Idee hatten, war halt deswegen eine Bar, weil das spricht irgendwie sehr viele Leute an.
Mhm.
Und später bei uns bei Trinkgenosse wird es tatsächlich auch nicht so sein, dass es da nur Alkohol gibt oder so. Wir werden da wahrscheinlich auch einen Kaffee draus machen und so weiter. Das heißt, wir wollen einfach eine möglichst breite Masse an Menschen ansprechen, möglichst divers und möglichst unterschiedlich, weil das halt auch zur Demokratie dazugehört. Und wir dachten, das ist am besten mit so einem Bar-Kaffee-Laden zu machen.
Die Idee Bar ist nur der Rahmen. Und das, was wirklich am Ende dann damit passiert, das liegt an den Mitgliedern und an den Menschen, die sich einbringen.
Also ganz genau.
Die Leute, die die Kunstausstellung da machen möchten oder die Konzertreihe oder die Filmreihe, das wird dann alles gestaltet. Aber das liegt immer an den Leuten, die sich da einbringen.
Das heißt, das finale Konzept, wie jetzt auch Größe, ich sag jetzt mal Getränkeauswahl, das ist so noch gar nicht festgelegt.
Nee, genau, das ist alles noch nicht festgelegt. Und richtig, wie Luisa schon gesagt hat, deswegen steht nämlich auf unseren Stickern, ich will nicht nur mit dir trinken. Geht es nämlich nicht nur um den Bargedanken und ums gemeinsame Trinken, was natürlich auch schön ist. Aber es geht eben darum, dass man gemeinsam auch das Programm gestaltet, die Bar gestaltet, eventuell auch Events außerhalb der Bar mit der Nachbarschaft. Wir wollen eigentlich eine Gesellschaft sein, die eben im Viertel in der Nachbarschaft agiert, zusammen mit anderen, die da auch schon existieren. Und genau deswegen sehen wir das auch so ein bisschen als Experiment vielleicht und sind total gespannt, was da dann rauskommen wird.
Thank you.
denn Köln eine perfekte Stadt, um so eine Kneipe aufzumachen?
Ich weiß es nicht. Also das, was an Köln so toll ist, ist, dass die Menschen so unglaublich aufgeschlossen sind und so schnell begeisterbar sind. Und das ist die ideale Gegend, wo man mal was Neues ausprobiert und guckt, was so passieren kann mit vielen neuen Ideen.
Man hat dann immer dieses Bild von Berlin, so nach dem Motto, da steht irgendwie Gebäude leer, also zumindest ein früheres Bild, da baue ich jetzt die Kneipe rein, brauche irgendwie möglicherweise einen Antrag von der Stadt, fertig ist die Laube, so ungefähr. Das ist ja nicht mehr so oder auch hier natürlich längst nicht so. Also es braucht irgendwie so Vorlauf, organisatorisch sowieso, aber eben auch, natürlich, wie ihr es auch habt, die Immobiliensuche ist natürlich ein tierischer Heckmeck, so, ne? Dann die Genehmigung von der Stadt, wenn man was umbauen muss und so weiter und so fort, auch stressig. Ist das was so ein bisschen die Euphorie irgendwie so dämpfen kann, dass man nicht ad hoc wie jetzt irgendeine Gartenhütte im Wald baut, sondern man muss eben lange Zeit irgendwie die Energie mitbringen?
Definitiv.
Das war bei unserem letzten Plenum, jetzt diesen Mittwoch, war das ganz schön, weil eine Person meinte am Schluss so, Mensch, hier, ihr wollt doch eine Bar aufmachen und irgendwie, es geht so langsam und irgendwie, wir reden über irgendwelche Kommunikationstools, irgendwelche Messenger, irgendwelche Webseiten, irgendwie über alle möglichen organisatorischen Sachen, aber wir wollen doch eigentlich eine Bar aufmachen, es passiert nichts. Und dann meinte der Nächste so, ja, ich war jetzt irgendwie ein paar Monate nicht da und ich bin total begeistert, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Mensch, ihr habt es geschafft, ein Konto zu eröffnen und diese Genossenschaftsgründung ist ja noch nicht final vollzogen. Da liegen unsere Unterlagen jetzt gerade beim Genossenschaftsverband. Das ist ein ewig langer Prozess gewesen.
Und die ganzen AGs.
Die ganzen Arbeitsgemeinschaften, die haben sich jetzt irgendwie, die wichtigsten haben sich gegründet. Wir finden immer wieder neue Themen, die auch noch mehr Bearbeitung brauchen, wo man nochmal eine neue AG dafür aufmachen könnte. Aber es passiert an sehr vielen verschiedenen Baustellen, passieren gerade viele Dinge, die alle auf dieses große gemeinsame Ziel hinarbeiten. Aber wenn man nur mal bei einem Treffen dabei war, denkt man sich so ein bisschen so, hä, was machen die eigentlich die ganze Zeit?
Ja, glaube ich, gilt wahrscheinlich für viele Treffen, unabhängig von eurem Thema, ja. Bei so Organisationsstrukturen. Schwierig oder
aber
kompliziert
mit uns. Diese AGs sind tatsächlich auch einfach notwendig, weil ich bin ja jetzt länger mit dabei und seit der Crowdfunding-Kampagne sind wir halt über 100 Leute und jetzt mit den öffentlichen Arbeitstreffen kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Das heißt, bei diesen öffentlichen Treffen geht auch sehr viel Zeit verloren, dass man sich auch nochmal vorstellt und nochmal quatscht. Wir versuchen jetzt gerade uns umzustrukturieren, da ist Luisa auf jeden Fall unsere Frau dafür. Und genau, wir haben schon vorher angefangen mit diesen AGs, weil wir halt einfach gemerkt haben, okay, eine Person reicht halt nicht für Kommunikation. Da steckt so viel dahinter, was man beachten muss. Da muss man sich mal in Twitter reinfuchsen. Dann während der Crowdfunding-Kampagne haben wir auch versucht, mit Zeitungen Kontakt aufzunehmen, klar. Solche Dinge. Social Media, dann müssen ja auch die Treffen vor- und nachbereitet werden. Dann gibt es immer mal wieder diverse Workshops bei uns, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Unterschiedliche Sachen. Jetzt haben wir eine AG für die Location-Suche, weil wir dann eben auch gemerkt haben, es ist nicht so einfach. Vor 2 Jahren haben wir schon mal nach einer Location gesucht. Hat nicht funktioniert. Das war vor der Crowdfunding-Kampagne. Und ja, und dann muss man auch die Location-Suche, wie du schon angedeutet hast, in Köln ist auch also nicht so einfach, genau wie in anderen großen Städten, denke ich auch. Und da braucht man Manpower und die haben wir jetzt. Man- und Womanpower, wollte ich sagen. Und die haben wir jetzt und ja, deswegen haben auch alle das Gefühl, dass es jetzt so richtig losgeht.
Und wir machen ja alle irgendwas anderes im Leben. Keiner von uns hat, oder doch, ein, zwei haben vielleicht schon mal eine Kneipe aufgemacht, die jetzt so langsam dazustoßen. Aber die meisten von uns erarbeiten sich das gerade alles erst und dann kommen so Sachen wie: Was bedeutet es überhaupt, dass ein Gebäude barrierefrei ist? Worauf müssen wir achten? Weil das für uns, da haben wir gemerkt, wir wollen für alle offen sein. Mhm. Das ist einfach für uns ein Kriterium. Aber was heißt es denn genau? Oder was bedeutet denn Konzession? Was müssen wir denn da alles beachten? Was gibt es da für Fristen? Was gibt es da für Regelungen? wie finden wir raus, ob die Zapfanlage noch funktioniert, die in dieser Kneipe steht. Und da arbeiten wir uns gerade in ganz viele Sachen ein. Und das ist auch ganz schön, dass zu den Arbeitstreffen auch immer wieder Leute kommen, die von uns in der Zeitung gelesen haben. Und die sagen, ja, ich habe da Ahnung.
Wollte ich gerade sagen, ist ja doch von Vorteil, wenn dann eben im Fachbereich irgendein Anführungszeichen Experte. Ich habe schon mal ein paar Zapfanlagen irgendwie installiert, ja. Beispielsweise.
Und jeder bringt halt auch seine Expertise mit hinein und auch nochmal neue Sichtweisen, die man vielleicht vorher gar nicht im Blick hatte oder Ideen. Um da auf deine Frage nochmal zu kommen, ich fand's auch manchmal so, gerade in den Arbeitsgruppen, dass man echt dachte, das dreht sich gerade im Kreis oder das sind jetzt wirklich nicht wesentliche Sachen. Aber im Grunde sind die alle wichtig und wesentlich. Die Location-Suche ist schon wichtig. Und natürlich will man irgendwann auch dahin kommen, dass man einen Ort hat und einen Ort findet und sich dann darauf freut, diesen Ort einzurichten und zu gestalten. Aber dadurch, dass man diese ganzen anderen Sachen macht, hat das so ein bisschen die Dringlichkeit verloren, wenn das jetzt so die richtige Bezeichnung ist, weil man auch merkt, so auf dem Weg dahin sind so viele Sachen, die man noch mitnehmen kann und wo man sich auch Zeit nehmen sollte, die und auch neue Sachen, die man für sich lernt und mitnimmt. Und insofern finde ich, der Prozess geht schon relativ fix, aber ich finde auch vollkommen okay, wenn man sich die Zeit nimmt. Und wir sind jetzt nicht so wie der, den du vorhin meintest, dass der meint, boah, das muss jetzt schneller gehen. Der hat halt auch so, glaube ich, bei Kneipen, der denkt eher wirtschaftlich. Mhm. Und der will natürlich oder sieht das von seiner Warte aus, der möchte natürlich irgendwie Ergebnisse sehen. Und das finde ich auch vollkommen okay, aber ich finde auch diesen Weg total schön, dass man halt diesen Druck nicht hat, diesen wirtschaftlichen Druck, dass man die schnell eröffnen muss, sondern dass man all die anderen Sachen auch betrachtet und für sich selber auch persönlich da eine Menge rausziehen kann.
Das heißt, ihr werdet aber schon, jetzt müssen wir fortspielen, den Gedanken ein bisschen, also ihr lernt quasi alle Bereiche so ein bisschen kennen, ihr seid jetzt nicht in jeder Arbeitsgruppe, aber weil es ein bisschen länger dauert, man irgendwie die ganzen Treffen mitmacht, entwickelt man quasi eine Gesamtkompetenz. Also wenn ihr es dann nochmal machen würdet, könnte man es möglicherweise ein bisschen schneller machen. Könnte man so, ne? Aber am Ende, was ist denn euer Zeitrahmen? Gibt es denn überhaupt, dass ihr sagt, angedacht ist dann schon, wäre cool, wenn das Ding 2020 eröffnen würde, jetzt mal so als Beispiel, oder ist das vollkommen frei?
Also wenn wir jetzt eine Location finden, dann wird das ziemlich zackig gehen, wenn die passt und das mit dem Finanziellen hinhaut und so weiter. Und bei uns drehen sich aber die Entscheidungen deswegen auch ein bisschen im Kreis, weil wir eben eine Konsenslösung anschließen und eben keine Mehrheitslösung. Das heißt, wir diskutieren dann halt auch mal ein bisschen und haben dann gewisse Kommunikationstools, die wir nutzen, damit wir eben nicht nur mit Handzeichen abstimmen, weil dieser Demokratiegedanke eben sehr wichtig für uns ist, weil es eben neben dem Thema eine Bar zu eröffnen auch darum geht, Demokratie zu kultivieren und zu leben und zu praktizieren und rauszufinden, wie schafft man es eigentlich in einer großen Gruppe, möglichst alle zufriedenzustellen, weil wenn man bei einer Mehrheitsentscheidung lässt man immer bestimmte Leute raus, nämlich die Entscheidung scheiße finden, wie du das vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen. Und unser Ziel ist es halt, Konsensentscheidungen zu finden. Und da muss man halt dann auch manchmal ein bisschen länger diskutieren, aber genau deswegen nehmen wir das halt auch gerne in Kauf. Ja, und genau, Ziel ist eigentlich schon, so schnell wie möglich zu eröffnen, loszulegen. Wir haben ein paar Mitglieder, die auch gerne noch handwerklich tätig werden wollen.
Das wollen eigentlich alle, ne?
Da bin ich auch gespannt, wie das dann wird. Und das können wir dann halt, wenn die Location da ist.
Ah, okay, verstehe. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen, ihr habt die Crowdfunding-Kampagne ein bisschen angesprochen, das war so das Prinzip, das ihr gewählt habt, um überhaupt ein Grundbudget anzusammeln. So, ist das, was ist eure Erfahrung? Ist das, ich meine, man liest es natürlich mehrfach, es machen viele Projekte, egal ob jetzt einer einen Film dreht oder was auch immer. Es ist ja immer wieder interessant, dass Leute sich dafür engagieren und auch eine ganze Menge Geld dann irgendwie investieren. Und wenn man halt überlegt, finde ich, dass es eben, wie gesagt, eine ganze Menge an Crowdfunding-Projekten gibt, kommt darüber schon ganz gut irgendwie Geld zusammen. So, war das von vornherein klar, dass ihr irgendwie auf Crowdfunding setzt? So, also das eine andere Option gab es quasi gar nicht?
Nee, am Anfang dachten wir, also wir haben diese 250 € Beitrag haben wir auch durch Workshops gemeinsam erarbeitet und das dann festgelegt. Und wir dachten am Anfang, wir sind so viele, dass wir einfach damit starten können. Haben dann aber gemerkt, das ist irgendwie nicht realistisch. Auch weil man, ja, weil dann manche Leute wegen Beruf irgendwie woanders hingezogen sind, weil Entscheidungsfindungsprozesse doch ein bisschen länger gedauert haben. Und weil wir bei der Location-Suche einfach gemerkt haben, okay, wir sind da einfach nicht abgesichert. Und dann haben wir die Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ja, und somit haben wir jetzt viel mehr Mitglieder, aber auch Startkapital durch finanzielle Spenden. Und ja, damit hat man halt auch ein viel besseres Verhandlungspotenzial mit Vermietern. Klar. Und ist auch viel mehr handlungsfähig, einfach durch neue Mitglieder wie euch. Also das gibt dem Ganzen nochmal so einen Push gerade.
Das ist ziemlich cool. Auch einen viel größeren Rückhalt.
Ja.
Also vorher, dadurch, dass wir diese große Öffentlichkeit haben, und das wird ja jetzt gerade, es wird immer größer, weil jeder, der irgendwie da seine Anteile irgendwie gekauft hat, natürlich
ein
persönliches Interesse daran hat, dass das Ganze irgendwie später mal eine tragfähige Bar wird. Wir wollen schon eine Bar aufmachen, in der Menschen bezahlte Arbeit verrichten werden. Also es ist nicht so, dass dann irgendwelche Genossenschaftsmitglieder ehrenamtlich hinterm Tresen stehen, so wie das viele Vereine machen das ja so, dass eine Kneipe als Verein eröffnet wird und dann hat jeder seine Thekenschicht. Und das soll bei uns nicht der Fall sein. Also es soll nicht so sein, dass Genossenschaftsmitglieder gezwungen sind, in Anführungszeichen, Thekendienste zu machen. Es steht natürlich jedem frei, sich.
Aber wenn er das macht, wird er dafür ganz normal bezahlt nach einem Tarif, den ihr vorher bestimmt habt.
Ja, genau.
Okay. Was ist denn dann überhaupt der Antrieb, dort mitzumachen, außer sozusagen das Learning? Aber ein finanzieller Antrieb ist es ja quasi nicht.
Nee.
Weil ein Job in der Bar oder was auch immer bezahlt, würde man möglicherweise auch woanders finden.
Generell. Ja, und wir sind keine Genossenschaft, die eine große Dividende ausschütten wird, wo man reich werden wird. Das ist keine Geldanlage, zumal die Anzahl von Genossenschaftsanteilen pro Person ja auf 4.000 Euro, glaube ich, ja 4.000 Euro gedeckelt sind. Also das ist kein Investment.
Verstehe. Aber was wäre denn überhaupt dann der Vorteil, wenn man, wie du jetzt, mit mehr Anteilen da reingeht? Ist ja nicht wie bei einer Aktie, dass man eine höhere Chance auf einen höheren Gewinn hat, oder? Man hat dann einfach nur ein höheres Invest für dieses Projekt getätigt, oder? Oder was ist der... Sonst könnte man ja sagen, jeder kauft einen Anteil, fertig.
Ja, also für mich hat sich die Frage jetzt auch gar nicht gestellt, ob ich mehrere Anteile kaufe oder nur einen. Ich habe den einen.
Stimmt,
und ich habe auch da lange überlegt, gar nicht, weil ich die Idee nicht gut fand oder da nicht sicher war, ob das funktioniert. Das kam alles so gut rüber und hat so einen guten Eindruck gemacht, dass das nicht die Frage war. Also für mich ist der Hauptgrund nicht die Bar. Ich habe da schon Lust drauf und freue mich auch auf den Ort. Für mich war es wirklich dieses Learning, dieses Hineingehen. Ich sehe das jetzt auch nicht als Investition oder dass ich da irgendwie Geld rauskriege, sondern für mich war das so, ich habe es für mich fast so eine Seminargebühr genannt.
Ja.
Ich will einfach da reingehen, ich will was lernen, ich will meine Komfortzone mal verlassen, ich möchte neue Leute kennenlernen, ich möchte neugierig bleiben, ich möchte gucken, was kann man noch machen, wie kann ich mich da einbringen, wie kann ich meine Sachen da reinbringen, wie kann ich neue Sachen für mich dort mitnehmen, wie kann ich selber wachsen dran, und da war für mich ein Anteil vollkommen genug. Wenn ich jetzt mehr Geld gehabt hätte und hätte die Idee so cool gefunden, dass ich gesagt hätte, gut, jetzt pack noch mehr rein, dann wäre das eher so auf Spendenbasis passiert. Aber genau, ich glaube, so ging es dann auch vielen, dass die halt gesagt haben, okay, ich will Teil des Ganzen sein, ich will da selber, ich bin neugierig und ich nehme jetzt diesen einen Anteil.
Und wie sind die nächsten Schritte? Also woran hängt das jetzt? Ihr braucht, glaube ich, noch die Bestätigung der Genossenschaft, ne?
Den vom Genossenschaftsverband, dass wir quasi, dass die Gründung als Genossenschaft quasi vollendet ist.
Amtliches.
Im Moment eine Genossenschaft in Gründung.
Aha.
Und dieses IG hinten dran, das muss jetzt einfach erstmal noch weg.
Und da habt ihr keinen Einfluss drauf, wie lange das dauert?
Ja, das ist genau
im
das
Gange.
Ist im letzten Schritt. Und es kann sich nur noch um Tage, Wochen handeln.
Aber darauf wartet ihr im Prinzip, um dann was zu machen, wenn ihr das bekommt?
Das erleichtert einfach schon mal, dass wir dann das Geld, das wir durch die Crowdfunding-Kampagne eigentlich eingenommen haben, tatsächlich erst auch einziehen und dann auf unserem Konto haben und sozusagen finanziell handlungsfähig.
Ach, das seid ihr jetzt quasi noch nicht, wenn man das noch nicht rechtlich gesichert hat.
Liegt noch beim Crowdfunding-Anbieter.
Okay.
Wobei es auch gar nicht so tragisch ist, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat als erwartet, weil wir ja parallel nach der Location noch suchen müssen und uns gerade noch umstrukturieren, einfach wegen wachsender Mitgliederzahl. Genau, das heißt, es gibt viele Baustellen, an denen gleichzeitig gearbeitet wird. Wir haben jetzt eine Diversitäts-AG auch.
Es gibt alles. Oder viel.
Viel.
Es wird noch viel mehr geben.
Das glaub
ich. Aber das, worauf wir im Moment alle hinfiebern, ist der Moment, wo wir dann unsere erste Vollversammlung mal machen können.
Genau.
Und überhaupt mal die sehen, ganzen Menschen, die ist, in irgendwelchen Excel-Tabellen existieren und da kommt ja nur ein Bruchteil zu den Treffen.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ein interessanter Punkt, weil die zu Treffen kommen, sind ja längst nicht die Anteile gekauft haben, zwangsläufig.
Ganz genau.
Es gibt Schnittmengen,
ja,
es gibt große Schnittmengen, aber es sind eben sind auch viele, die eher im Moment noch so passiv investierende Mitglieder sind, die auch zum Teil wahrscheinlich auf den Startschuss warten, dass sie einfach eingeladen werden. Hey, hier, jetzt geht's mal richtig los und jetzt wollen wir mal wissen, wer ihr eigentlich alle so seid,
ja,
und was ihr eigentlich alle so wollt. Und
ja,
das wird sehr, sehr, sehr aufregend.
Die Location-Suche ist ja tatsächlich nicht so leicht. Also wenn ich so ein bisschen verfolgt habe, ihr habt so ein bisschen über die Örtlichkeit oder die Region in der Stadt so abstimmen lassen, war das so? Oder es gibt ja diese Karte, wo so ein bisschen farblich angedeutet ist, wo es hingehen soll. In dem Bereich, also es sind ja größtenteils, was ist das irgendwie, Ehrenfeld war dabei, ne? Südstadt war, glaube ich, dabei. In den Bereichen sucht ihr so konkret. Ist das dann auch eine Arbeitsgruppe, die dann das angedeutet? Die wälzen dann die Stellenanzeigen und Stellenanzeigen sind es ja gar nicht, Objektanzeigen.
Genau, wir sind eine Arbeitsgruppe, wir sind auch alle drei in dieser Arbeitsgruppe tatsächlich. Und genau, also wir, das ist ganz cool, weil wir ein paar Aufrufe gestartet haben, auch nach draußen, und sich immer mal wieder Leute melden, so hey, hier ist eine Location, habt ihr die eigentlich schon gesehen? Und dann geht es darum, die Örtlichkeiten halt abzuklappern und dann möglichst schnell mit den Besitzern in Kontakt zu treten, zu gucken, sind die überhaupt noch verfügbar, sind die geeignet, wie ist das mit der Barrierefreiheit, wie viel Miete und so weiter. Finden die unsere Idee überhaupt gut? Manche denken dann vielleicht auch so, nee, um Gottes Willen, das ist mir viel zu experimentell. Viele finden es auch sehr interessant und super cool.
Das heißt, ihr habt schon Gespräche geführt, hört sich
ja
an.
Ja, schon viele eigentlich. Ja. Also, was heißt viele?
Ja,
schon
aber einige. Ein paar.
Und genau, da geht es halt darum, dann auch mit der Größe, wie viel Quadratmeter sind da, wie viele Leute passen da rein, passt das mit unserem Finanzplan zusammen?
Was steht ihr denn da so an? Was ist denn so ein euer Suchgrößenraster?
Wir haben mal gesagt, es muss so groß sein, dass alle Mitglieder reinpassen.
Genau, wir haben jetzt gesagt, okay, alle Mitglieder stehend rein.
Und dann haben wir überlegt, wie viele Menschen auf einen Quadratmeter passen könnten. Da gab es schon verschiedene Kalkulationen.
Genau. Nee, aber generell, also ich denke, wir würden auch eine kleinere Örtlichkeit nicht ausschließen, wenn das sonst alles hinhaut. Das ist dann ein bisschen auch abhängig von der Lage. Da muss man mal gucken, okay, mit wie viel Menschen rechnen wir denn wochentags und am Wochenende, die dann reinkommen, können wir das dann bezahlen? Wie ist unsere Gruppe Finanzplan damit? Wir haben so eine schöne Tabelle, mit der wir da ein bisschen rumspielen pro Location.
Ganz kurz, ich kenne den goldenen Schuss in der Innenstadt als Beispiel.
Ja.
Ist das eine Größe, die eher als klein gilt oder eher als groß?
Das würde ich jetzt so als Mittel bezeichnen. Das wäre auch super.
Okay.
Und also ja, das wäre natürlich auch eine Top-Location.
Ja gut, das ist klar.
Also, falls der Schuss gerade zumacht.
Ja, dann nur so, um das Größenverhältnis einzusetzen. Ja. So, ne? Also normale Bargröße, Stereo Wonderland, kennt ihr das? Weil das ist ja ziemlich klein. Das ist der Luxemburger Straße. Das ist ja eigentlich nicht größer als ein Zimmer, in Anführungszeichen.
Ja, wobei man auch da ja, also da passieren ja viele Konzerte,
klar,
da passen ja auch eine ganze Menge Leute ein. Ich glaube, also das wäre auch von der Lage und der Größe was ich mir zumindest gut vorstellen
kann.
Ich glaube, dass das sehr gut funktioniert. Wobei es nachher wirklich eine Kombination ist aus der Größe, aus der Lage, aus der Erreichbarkeit. Also wir hatten jetzt gerade auch einen Besichtigungstermin, der schon von der Lage her super wäre, wo die Bahn fährt, wo die S-Bahn fährt, wo viele Locations in der Nähe sind, wo man auch davor oder danach hingehen kann, also dass sich das irgendwie gut ergänzt. Und deshalb gibt es so diesen groben oder den genauen Plan, glaube ich, gar nicht, wie die Location auszusehen.
Ja, verstehe. Ja, schon eine Kombination, klar.
Genau.
Lage, Miete.
Ja.
Und wir sind ja auch alle gerne, oder nee, nicht alle, stimmt ja gar nicht, viele auch gerne handwerklich tätig. Das heißt, man kann da vielleicht auch innen auch nochmal einiges umstrukturieren. Aber ja, am liebsten natürlich so groß wie möglich, so günstig wie möglich. Am besten mit Außenbereich und wie auch immer. Also,
und super angebunden. Genau.
Aber ich, wenn irgendjemand was weiß, kann er gerne eine E-Mail an location@trinkgenuss.de schreiben.
Ja, das würde ich auch nochmal gleich dann kommunizieren. Ich stelle es mir ja schwierig vor, es ist, glaube ich, einfacher, eine Wohnung zu finden, als wenn man sagt, man macht eine Bar auf, weil man natürlich immer dieses Lautstärke-Problem vermeintlich als Angst bei dem jeweiligen Vermieter oder den Anwohnern hätte. Das macht die Suche wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Oder was ist die Suche nicht unbedingt, aber den Deal-Abschluss.
Ja.
Sind das ja, eure Erfahrungen?
Ich war auch schon mit der Stadt Köln im Gespräch für eine sehr coole Location auch. Und die musste dann leider gehen, diese Idee, weil auch gesagt wurde, okay, da wohnen einfach so viele Anwohner. Wir werden da definitiv Probleme kriegen und es ist einfach nicht geeignet. Ja, und dann kann man da auch nichts machen. Also.
Ja, wobei es ja oft so ist, also meine Erfahrung, dass es gar nicht das Programm in der Bar ist, was das Problem macht, weil das könnte man ja ein bisschen schalldichter lösen, sondern eher die Leute, die vor der Bar rumlungern, und dann halt eben so nachts ein bisschen halt, wie man halt so drauf ist, ein bisschen rumkrakehlen. So, ne? Das ist eigentlich das eigentliche Problem, das man dann hat.
Wo man dann auch nicht so richtig viel Einfluss drauf hat,
genau,
wie ich schon mal sagen kann. Aber es wäre irgendwie ganz schade, wenn man jetzt so ewig guckt und sich freut, dass man eine Location hat und viel Energie reinsteckt und dann scheitert es daran, dass man Probleme hat mit den Leuten, die daneben wohnen, was man natürlich eh nicht will, aber wenn es dann daran, dass man dann irgendwie wieder schließen muss wegen so einer Geschichte, wäre dann sehr ärgerlich.
Aber das kann ja immer passieren.
Genau,
das passiert ja, wenn du privat eine Wohnung suchst.
Das, aber zumindest kann man das minimieren und das ist zumindest was ich bei der Location-Suche immer im Kopf habe, wenn das jetzt eine ganz ruhige Nebenstraße ist, dass man schon eher im Kopf hat, wäre bestimmt nett, aber macht wahrscheinlich wenig Sinn. Ja,
ja, schwierig.
Ja, wenn der Besitzer schon sagt, nee, dann kann man da irgendwie dann nicht mehr. Der hat ja letztendlich das letzte Wort.
Stimmt.
Den kann man entweder überzeugen oder halt nicht.
Ihr bräuchtet einen, der selbst schon Anteile kauft.
Oder gekauft hat. Ja, ist auch kein Problem. Also wir bieten das auch an.
Sonderpreis für den Vermieter.
Wir haben auch noch keinen Wirt. Also wenn ein Wirt hier mit einer Bar Interesse hat, kann er sich auch gerne bei uns melden.
Ja, interessant, wirklich.
Wir übernehmen auch gerne was.
Okay, ich bin leider kein Wirt. okay, witzig.
Kannst trotzdem mitmachen.
Nochmal dieses Thema mit den Gruppenentscheidungen, das finde ich total interessant. Ihr habt es ja gesagt, ihr seid so eine, jeder, das ist ein bisschen verglichen mit keine Mehrheitsentscheidung, sondern irgendwie
Konsens.
Konsens, genau. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, wir haben so ein tolles Abstimmungstool, das heißt 5-to-4, das sind so Handzeichen. Und wenn eine Entscheidung im Raum steht, dann kann man der zustimmen mit voller Energie und sagt so, ja, ich übernehme auch Verantwortung und treibe das aktiv mit voran oder ich stimme dem passiv zu. Also es gibt da eigentlich 5 Stufen. Und man kann aber auch quasi sagen so, nein, ich bin total dagegen. Und dann muss man aber einen Vorschlag bringen, der das Ganze verbessert. Und sagt so, also wenn ich quasi sage so, nee, ich bin da total dagegen, habe aber eine Idee, wie es vielleicht besser sein könnte, dann kann ich quasi ein Veto einlegen und dann wird darüber nochmal diskutiert. Und dann kann man nochmal genauso darüber abstimmen. Das heißt, es ist nicht nur Ja und Nein, sondern man hat auch Zwischenstufen zwischen Ja und Nein. Dann kann man sich vielleicht auch besser überlegen, so, bin ich jetzt vielleicht dagegen, weil ich einen schlechten Tag habe oder bin ich vielleicht dagegen, weil ich wirklich eine bessere Idee habe. Und so ist das ein bisschen angelegt.
Und wenn es aber immer ein Veto gibt, auch wenn diejenige Person dann immer einen neuen Vorschlag hätte, kommt es dann nie zu der Entscheidung? So in der Theorie?
Ja, das hatten wir noch nie. Das müsste man dann sehen und das hängt wahrscheinlich auch von dem Sachverhalt ab, über den man gerade redet. Aber ich denke eigentlich auch, dass dann die meisten Leute, also wenn ich jetzt ein Veto hätte und merke dann aber, Mensch, alle anderen sind irgendwie dafür, dann glaube ich, ist einem das dann vielleicht auch doch nicht so wichtig.
Okay, man weiß ja schon, dass es dann sonst nicht vorangeht irgendwie so, ne?
Und die Gruppe soll ja auch divers sein und ich glaube, jeder, der hier mitmacht, weiß auch, dass er nicht am Ende über die visuelle Erscheinung der Bar alleine bestimmen kann, weil einfach, wir sind viele Mitglieder und ich glaube, das will auch eigentlich keiner. Und deswegen sind wir auch schon allein wegen der, wie das Projekt eigentlich ist, schon danach orientiert, dass man auch mal sagt, so ja, okay, es ist vielleicht nicht meine Traumvorstellung, aber ist total okay.
Was auch für die persönliche Entwicklung eine ganz spannende Sache ist, weil man sonst so in anderen Situationen führt man eben Diskussionen, wo man am Ende irgendwie mit einem Nein alles blockieren kann und man damit durchkommt im Leben. Und es aber mal ganz spannend ist zu merken, nee, hier sind die Spielregeln andere und hier läuft es eben nicht so.
Das heißt, das Nein kommt tatsächlich nur dann durch, wenn man eine Alternative aufzeigt.
Ja. Genau, und es ist ja auch, wenn man gute Gründe hat, ist es ja auch total sinnvoll, Nein zu sagen. Und,
kannst du mal ein konkretes Beispiel geben von irgendeiner Idee, wo das so war?
Oh Gott. Nee, irgendwie nicht.
Nicht? Dann kommt es nicht so oft vor.
Wir hatten noch nicht so viele Punkte, glaube ich, wo wir jetzt wirklich konkret werden mussten und Ja oder Nein sagen. Also das waren jetzt eher so weichere Sachen. Das kommt, glaube ich, erst. Da bin ich auch gespannt. Ich kenne auch die ganzen Tools noch gar nicht. Ich war jetzt auch noch nicht so häufig dabei, aber dieses, genau was du gerade erzählt hast, ich bin auch total neugierig, wo wir wieder bei der persönlichen Entwicklung und dem Learning sind. Aber das kommt bestimmt. Und wobei ich auch denke, dass die Leute, das, was du ja sagtest, die dabei sind, schon auch glaube ich, nicht diese Blockadehaltung nachher von sich aus mitbringen, dass man schon lange diskutiert wahrscheinlich über Punkte, aber dass es keinen Punkt geben wird, wo einer oder zwei nachher diese ganze Sache blockieren. Ich glaube, dass das schon im Konzept so ist, dass sich das eigentlich ausschließt.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man den fiktiven Fall, ihr findet eine Location, die irgendwie, weil ihr es ja sagtet, das ist ein Zusammenspiel aus Lage, aus irgendwie Geschichten vom Vermieter, aus Preis, aus Anbindung und so weiter, weil es irgendwie so ein elementarer Punkt ist, wo diese Location sich befindet, dass das schon auch ein Streitpunkt sein kann. Kennt mir allein von der Partnerin oder einem Partner, wie auch immer, wenn man eine Wohnung sucht. Ne? Ist das gleiche in Grün, ein bisschen runtergebrochen. Dem einen gefällt es da, weil da der Park ist. Der andere sagt, nee, ist vielleicht echt nicht so gut, weil da der Zug vorbeifährt und so weiter. Will sagen, quasi da könnte ja schon sein, dass ein paar sagen, die Mehrheit findet das cool, aber 10 Leute sagen, nee, das reicht nicht. Da kommen einfach zu wenig Leute hin, fertig. Ne? Mal bei dem Beispiel zu bleiben, könnte die Mehrheit dann diese Location dingfest machen oder geht das nicht? Wenn diese 10 Leute sagen, nee, wir finden es nicht gut, die Location ist von mir aus schön, aber aus unserer Sicht ist sie nicht gut angebunden, wie würde dieser Prozess dann weitergehen? Die würden ihr Veto erheben, haben aber noch keine neue Location. Können sie dann die Location blockieren?
In letzter Konsequenz eventuell ja. Wobei wir gerade an der Entscheidungsfindung mit der großen Gruppe arbeiten. Weil bis jetzt wurden halt kleinere Entscheidungen getroffen, um den Prozess im Ganzen voranzutreiben. Aber so eine Entscheidung wie, nehmen wir die Location ja oder nein, würden wir gerne nochmal in die Großgruppe dann spielen. Und wir arbeiten gerade an einem Entscheidungsprozess. Wie macht man das mit Feedback Loops? Weil ja jetzt nicht jeder direkt die Location schon mal gesehen hat, wenn es dann um die Diskussion geht. Es ist aber jetzt bezogen auf die Location zum Beispiel auch so, dass wir uns relativ am Anfang auch in Workshops festgelegt haben, dass die Location in einem gewissen Bereich sein wird. Und wir wollen eben auch, dass sie in der Innenstadt ist, um halt erreichbar zu sein für möglichst viele Menschen. Und deswegen wird sich die Frage jetzt irgendwie nicht stellen. Genau, und bei so ganz essentiellen Entscheidungen, wo dann eben nicht alle anwesend sind, funktioniert das halt mit den Handzeichen nicht mehr. Das heißt, man muss sich eine etwas kompliziertere Entscheidungsstruktur überlegen, die dann halt auch über E-Mail oder andere Online-Tools funktioniert.
Und könnte man nicht sagen, es müssen bei so wichtigen Entscheidungen oder bei so Entscheidungen generell dann alle anwesend sein oder funktioniert das in der Praxis gar nicht?
Das wird in der Praxis nicht funktionieren, weil nicht alle in Köln wohnen, die Genossenschaftsmitglieder sind. Das ist ja das Schöne an Crowdfunding-Kampagnen, die man groß macht und groß im Freundeskreis verbreitet, dass eben auch Menschen aus Berlin oder München sagen, Mensch, das ist eine super gute Idee, ich habe gerade ein bisschen Geld übrig, ich unterstütze euch dabei. Da wird es dann schwierig, alle an einem Ort zu versammeln. Aber da sind wir im Moment auch noch dabei und machen uns viele Gedanken, wie wir in so einer konkreten Situation dann verfahren werden.
Ich glaube, eine gewisse Rolle könnte spielen, dass die Leute ja, also dass es nicht auf Geldverdienen angelegt ist, das Projekt. Ja, also du hast jetzt keinen eigenen Antrieb, der dich massiv stört, wenn irgendeine Entscheidung gegen deinen vermeintlichen Geschmack oder Willen gefällt wird, dass du sagst, okay, wenn wir diese Entscheidung fällen, dann geht die Kneipe kaputt oder dann verliere ich 1.000 Euro im Monat oder was auch immer, dann kommt eine andere Emotionalität rein, sondern du hast eine Entscheidung, die dir vielleicht in dem Moment nicht schmeckt, aber trotzdem die Bar sich möglicherweise weiterentwickelt oder gegründet wird. Das finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz guten Punkt, der dann irgendwie Streitereien verhindert. Aber ihr habt gesagt, ihr habt einen Vorstand, weiß nicht, ob es ein Vorstand war oder irgendeine Art Gremium, ein Führungsgremium oder irgendwas, irgendein Wort fiel da vorhin.
Aufsichtsrat.
Aufsichtsrat war es. Und Vorstand auch. Aber das, das ist etwas, das muss es in einer Genossenschaft tatsächlich geben. Das hat was damit zu tun, falls aus irgendeinem Grund irgendwie Ansprechpartner vorhanden sein muss oder falls irgendjemand haftet.
Klar, aber die haben keine besonderen Stimmrechte.
Eigentlich nicht.
Nee. Sondern bleibt es bei dem Prinzip, was ihr auch gesagt habt. Wie hast du es gesagt? Konsensmodell.
Genau.
Okay, naja, interessant.
Und es ist eigentlich eher so eine nicht vorhandener Titel, mehr oder weniger.
Okay, ich finde es interessant, weil es birgt für mich natürlich so die Konsequenz, dass eine Entscheidung aufgrund der Option mit Veto und Alternative zeigen mitunter auch richtig lang ausdiskutiert werden kann. Ne? Wenn man das will, ist natürlich geil. Wenn man eine schnelle Entscheidung irgendwie will und zwei sind dagegen, dann geht's ja nicht. Ne? Dann müssen die Alternativen auch zeigen, wird, wie du sagst, wieder darüber diskutiert und so weiter. Hat natürlich Vorteile für den Prozess, aber wenn die Entscheidung schnell gefällt werden müsste, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Andererseits nimmt man alle mit, ne? Ist auch.
Genau, also wir hatten das jetzt relativ selten, dass wir uns richtig über was gestritten haben. Das eigentlich, wenn mal ein Veto eingelegt wurde, waren das dann eher so Motivationen wie, im Moment, wenn wir das aber so machen, dann schließen wir bestimmte Leute aus. Und das spricht eigentlich gegen Trinkgenosse, weil wir wollen eine Diversität und wir wollen niemanden ausschließen, wir wollen offen sein. So. Und das sind halt so Dinge, wir haben ja auch eine Satzung unten, Manifluid, wie es so schön heißt, wo wir so bestimmte...
es ist kein Manifest, weil es eben nicht fest in Stein gemeißelt ist, sondern genau. Sich immer weiterentwickelt.
Es gibt so Begriffe, die hat man nie gehört, das ist so einer.
Ich hab den auch vorher noch nicht gekannt, Manifluid, aber ich finde es eigentlich ganz schön.
Ach so, okay, dann kannst du vielleicht liegen.
Es ist kein Manifest, es ist ein Manifluid, was sich immer weiter mitentwickelt.
Flüssig, ne? Ja, okay, verstehe.
Ja. Ah, genau.
Cool. Okay.
Ich habe das jetzt einfach so dahin gesagt, das genau, ist sehr gut, dass du das erklärt hast. Ja, und da stehen halt auch so, ich sag jetzt mal, idealistische Vorstellungen drin, warum wir eigentlich das Projekt überhaupt machen. Ja. Uns geht es ja um Zugang zur Stadt und um Demokratie und deswegen werden wir auch Entscheidungen danach treffen, wie zum Beispiel die Barrierefreiheit mit der Location.
Okay. Ihr so, du bist jetzt schon am längsten dabei, ne? Hast du gesagt, was ist überhaupt der euer persönlicher Antrieb bei der Sache, dass ihr mitmacht? Ne? Seid ihr einfach neugierig auf diesen Prozess, ob es am Ende klappt, dass wirklich dann die Bar irgendwann aufmacht und die Leute in der Bar stehen mit diesem Modell, was eben kein klassisches ist?
Also bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr müde geworden bin in letzter Zeit, mich immer darüber aufzuregen, was alles schlecht läuft in der Welt.
Ja.
Und habe beschlossen, dass ich aktiv daran arbeiten möchte, dass in dieser Welt Dinge anders laufen und in dieser Gesellschaft Dinge besser werden. Zumindest nach meinem Verständnis von Gut, sich dem irgendwie annähern. Und ich suche mir daher Projekte, wo ich selber aktiv mitentscheiden kann und mitgestalten kann, um eben etwas zu schaffen, was ich als persönlich als gut empfinde und als wertvoll fürs große Ganze, was vielleicht auch ein Vorbild sein kann für andere. Einfach die Tatsache, dass ich meine Freizeit in sowas investiere und eben nicht zu Hause vom Rechner mich von irgendwelchen YouTube-Kommentaren ärgern lasse oder sowas, sondern dass ich eben aktiv mit Menschen zusammen etwas gestalte und auch Konflikte erlebe und Konflikte aushalte und dadurch aber eben auch etwas entsteht, ein Raum entsteht, der einfach noch mehr möglich macht. Was ich sehe Trinkgenosse immer so ein bisschen als kleines Modellprojekt für gelebte Demokratie.
Klar.
Und das ist ein Modell, wir sprechen manchmal so von Skalierbarkeit, was man dann eben aufblasen kann und vielleicht auch auf größere Ebenen übertragen kann.
Die Stadtverwaltung, das wäre richtig geil.
Ja, alles Mögliche. Daher liegt uns, finde ich, den Gedanken so schön, dass alles, was wir da erarbeiten, das erarbeiten wir ein Stück weit auch für andere mit. Weil die Leute, die vielleicht nicht in Köln sitzen, aber die Idee gut finden und auch Lust haben, was zu machen, jederzeit auf uns zukommen können und sagen können, hey, wie habt ihr das gemacht? Und wir können ihnen quasi unsere Erfahrungen weiterreichen und ihnen zeigen, okay, die Fehler müsst ihr nicht nochmal machen. Hier haben wir nochmal ein paar Tipps Klar. für euch. Das wird euch den Weg leichter machen.
Bevor ich die andere frage, aber da drängt sich mir so der Gedanke auf, möglicherweise gibt es ja schon auch andere, die diese Erfahrungen gemacht haben mit einer ähnlichen Art von Modell. Habt ihr da euch schon mal umgehört, ob ihr sozusagen Fehler von denen wiederum mitbekommt, um sie selbst nicht zu machen? Oder seid ihr die Ersten, die dieses Konsensmodell in irgendeiner Art und Weise der Größenordnung ausprobieren?
Doch, da gibt es mit Sicherheit auch schon andere. Da bin ich aber zum Beispiel auch die falsche Ansprechpartnerin für. Aber es ist so, dass wir uns auf jeden Fall, also wir versuchen auch unser Netzwerk immer weiter aufzubauen. Wir sind auch in Kontakt mit anderen Genossenschaften zum Beispiel. Bis jetzt gab es einfach auch oft, glaube ich, dringendere Fragen, als den intensiven Austausch pflegen zu können, sage ich jetzt mal. Aber wir lernen halt auch einfach durchs Machen und diese Idee mit der Entscheidungsfindung, die kommt auch von Jan zum Beispiel. Der kennt sich damit einfach viel aus, weil er sich auch in seinem Beruf mit so etwas beschäftigt und hat das dann halt mit in Trinkgenosse gebracht.
Ja, okay. Ich dachte nämlich, gerade wie jetzt, ich habe gesagt, Kommunikationstools zum Beispiel, die sich irgendwie dafür eignen. Da könnte man denken, bevor man irgendwie 5 Tage diskutiert, überspitzt formuliert, fragt man einfach jemanden, der irgendwie schon Erfahrung damit gemacht hat und der sagt, hey, das beste Tool ist das.
Genau, ja. Machen wir ja auch.
Ah ja, okay.
Also das machen wir auch. Wir haben jetzt auch nicht Spaß daran, so ewig rumzudiskutieren.
Hör auf.
Ja, okay. Also das, wir suchen schon irgendwie nach der besten Möglichkeit, schnell zu einer Entscheidung zu kommen, aber wir wollen halt niemanden ausschließen.
Ja. Jetzt habe ich euch aber unterbrochen, weil.
Ja, und wir bestehen einfach aus sehr vielen verschiedenen Menschen, die alle einen unterschiedlichen Hintergrund haben, beruflich, hobbymäßig, einfach sehr, sehr viele Fähigkeiten haben. Und viele bringen alles ein, was sie haben. Und das kann dann sein, dass Menschen. Ich strukturiere unglaublich gerne und ich interessiere mich für Prozesse und bringe das gerade irgendwie mit ein und sorge dafür ein bisschen Tumult, weil es einfach, weil mein Denken ein bisschen anders ist, aber wir befruchten uns da gegenseitig, gegenseitig sehr schön. Und andere haben eben eher einen technischen Hintergrund oder haben eher einen Öffentlichkeitsarbeitshintergrund oder sowas. Und jeder sucht sich so ein bisschen seine Stelle. Und das ist das Tolle bei Trinkgenosse, dass man einfach kommen kann und es gibt Arbeit für jeden. Und jeder, der die Arbeit suchen möchte, wird auch was finden, wenn es ein Riesenprojekt ist, an dem man einfach sehr, sehr viel machen kann.
Ah, interessant. Und nochmal zum Antrieb zurück.
Genau, also das verbindet sich dann irgendwie auch. Also klar, ich hatte schon gesagt, bei mir war es die Neugier, auf was Neues, auf mal über den Tellerrand zu schauen. Und das passiert auch und das ist auch super spannend. Aber ich habe mich ja eben bei dir auch wiedergefunden in diesen Punkten. Und das wie gesagt, das verknüpft sich alles total. Dieses, dass es mir so geht, dass ich zum Beispiel auch, also das ist jetzt ein sehr persönlicher Fall, aber ich glaube, das geht auch vielen, vielen anderen so, dass sie mit vielen anderen Punkten in ihrem Leben irgendwie nicht zufrieden sind. Also bei mir ist es der Job, der mir total auf den Senkel geht und auch irgendwie die Gesellschaft, die mich in vielen Punkten nervt, wo ich aber dann immer auch so dieses arg individuelle, egoistische, immer nur nach sich schauen, was mir sehr schwer fällt und wo ich halt irgendwie ein ganz anderer Typ bin, wo ich dann aber auch gemerkt habe, dass ich, wenn ich mich darüber ständig aufrege oder meckere, dass ich irgendwann zu so einem Meckerrentner werde, irgendwie wahrscheinlich irgendwann auf dem Fensterbrett sitze und mich nur beschwere und wo ich schon seit langer Zeit irgendwie auch denke, so, ja, dann Arsch hoch und tu was dagegen oder mach was. Und ich bin aber jetzt zum Beispiel einer, der eher ein bisschen schüchtern ist und zurückhaltend und der von sich aus erstmal so einen Platz finden muss, wo er sich halt ausprobieren kann, wo er auch mal gucken kann, wie kann man sich eigentlich einbringen, wie kann man selber aktiv werden, um was zu ändern. Und das ist gerade ein großartiger Ort, weil halt so viele Leute da sind, weil man sich selber ausprobieren kann, weil auch die Leute, die jetzt nicht die Bestimmer sind oder die am lautesten schreien, eben eine Möglichkeit haben, sich einzubringen und was zu machen und zu tun und selber zu lernen und zu gucken, wie kann ich eigentlich was ändern an dem, was mir nicht passt und wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass ich die Gesellschaft so mache, wie ich sie gern hätte. Und genau, das ist eben ein Prozess, ein langer Lernprozess, und ich bin sehr dankbar für diesen Ort gerade und bin immer noch so irgendwie, habe dieses Gefühl, so ich bin, kann irgendwie gar nicht viel zu beitragen, aber es wächst halt ständig und man findet immer neue Sachen und genau, das ist so der ursprüngliche Antrieb, glaube ich, wieso ich dabei bin.
Das ist ja schon insofern relevant, dass ja in den vergangenen Jahren und jetzt aktuell natürlich auch sehr stark diskutiert wird, dass trotz Demokratie viele Leute sich nicht gehört oder eingebracht oder beteiligt fühlen an diversen Entscheidungen. Ne? Das ganz genau. Geht dem ja tatsächlich, oder bei euch geht es ja in eine andere Richtung. Von daher ist es ja auch aus meiner Sicht total spannend zu beobachten, wie sich dieses Projekt im Kleinen entwickelt und ob es möglicherweise übertragbar ist, wie ihr es auch gesagt habt, auf vermeintlich größere Fragestellungen. Ne?
Ganz genau, das ist super spannend an dem ganzen Projekt.
Ich muss kurz sagen, du darfst hier nicht auf den Tisch klopfen. Oder darfst natürlich schon, aber das hört man dann meistens. Macht man nichts.
Also
finde ich auch.
Dass es eben die Leute motiviert, vielleicht genau als Beispiel dient, dass man sich nicht nur beschwert, sondern dass man halt guckt, wo man einen Ort findet, um auch was zu tun. Oder eben genau dieses, man fühlt sich nicht ernst genommen von der Politik, fühlt sich nicht vertreten, aber tut auch selber nichts. Also nimmt es hin, resigniert und dadurch bilden sich nachher, weiß nicht, also Parallelgesellschaften würde ich es nicht nennen, aber eben dieses, es geht schon vorbei. Und ich glaube, dass die Gesellschaft das braucht, dass es eben Leute gibt, die solche Sachen vorleben und die Leute motivieren.
Ja,
genau.
Viel super.
Was zu tun.
Aber es ist komisch. Man muss es immer wieder erklären. Also ich werde im Freundeskreis immer wieder gefragt, warum ich das mache. Weil, also so, wenn ich sage, ja, ich bin da in der Genossenschaft und die so, gibt es da noch freie Anteile? Wie viel kann man denn da investieren? Wie viel kommt denn dabei raus? Und ich bin so, ja, nee, es geht nicht ums Geld. Ja, worum denn dann?
Ja, das ist die grundsätzliche Frage.
Und dann fange ich an zu erklären betrachte ich mich so ein bisschen von außen und denke so, boah, du Hippie. Aber ich finde es total schön, dass es einen Ort gibt, wo man das einfach mal machen kann.
Ja, ich finde das ein interessanter Punkt, weil also eigentlich der Punkt schlechthin, dass natürlich, man ist wahrscheinlich so selbst so gepolt, wobei selbst vielleicht dann nicht ganz, aber in dem Moment, wo man irgendwo Zeit investiert, was keinen budgetären Rücklauf bringt oder was, wo man möglicherweise nichts verdient, das verwundert irgendwie die Leute mitunter ein bisschen so. Ne? Also ist komisch, also ein bisschen, manche stark, warum, ne? Warum macht man das dann, wenn am Ende nichts bei rumkommt? Das reine Vergnügen reicht zwangsläufig nicht immer so, ne? Oder das reine Interesse an irgendwas. Das Beispiel ist ganz gut, weil ich auch aus anderen Zusammenhängen das ein bisschen kenne.
Ja.
So, dann fragen, hey, du machst das und das. Aber was kommt da rum so? Da kommt nichts. Ja, ab wann denkst du, kommt da was rum? Vielleicht gar nicht so, ne?
Du machst diesen Podcast.
Genau, da kommt natürlich unglaublich viel rum.
Aber das sind ja Fragen, da sind wir bei Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Zweck der Existenz.
Ja.
Sowas. Und das definiert jeder für sich anders. Und manche definieren es danach, ein schönes Haus zu haben, ein schönes Auto zu haben und schöne Flugreisen zu machen. Und andere definieren es halt anders. Und bei Trinkgenosse findet man viele Menschen, die das anders definieren.
Ich habe mich kurz gefragt, ob das so, weil wir jetzt so ungefähr im Groben im gleichen Alter sind, ich sag mal so in der Dekade, ob das auch so ein Generationending ist. Man ist irgendwie insofern ein bisschen politisch gebildet, dass man mitbekommt, dass es verschiedene politische Ströme gibt, ne? Was wir eben vorhin gesagt haben, mit Probleme mit der Demokratie. Wie ist denn die Altersstruktur bei euch? Sind da auch deutlich Jüngere dabei oder deutlich Ältere, die dann möglicherweise eine andere Sicht dadurch nochmal einbringen? Oder ist es tatsächlich eher so, keine Ahnung, 25 bis 40?
Also die Jüngste hat auf jeden Fall noch nicht wirklich eine politische Meinung. Ne? Die ist wie alt?
6 Monate.
6 Monate.
Das ist ziemlich jung, das stimmt.
Ja. Genau.
Wie hat die ihre Anteile bezahlt?
Ich glaube, das war Mama.
Okay, cool.
Aber die ist super, wenn die zur Location-Besichtigung mitkommt.
Gute Idee.
Die wickelt jeden Makler um den Finger.
Nicht schlecht.
Nee, also es ist schon, ich glaube, wir haben noch keine offizielle Erhebung gemacht. Das steht jetzt aus, dass wir da wirklich mal blanke Fakten schaffen. Aber so bei den Arbeitstreffen bewegt sich das schon im Großteil in einem Altersschnitt zwischen 25 und 40. Es gibt aber auch
ein paar Jüngere
und es gibt auch ein paar Ältere, die dazukommen und sich einbringen. Und das ist für uns super. Ja, also gerade Ältere, die einfach auch mit Lebenserfahrung da reinkommen und dann teilweise ein bisschen irritiert sind, wie diese komischen jungen Leute die ganze Zeit rumdiskutieren. Aber das ist... ich würde mich persönlich freuen, wenn das noch bunter werden würde.
Das sind wir beim Thema ein bisschen Marketing, Werbung. Ich habe es schon erwähnt. Ich finde, man hat relativ viel mitbekommen. Zeitungsartikel, Social Media auch. Ihr habt relativ viele Aufkleber überall hingeklebt. Ich weiß nicht, ob ihr es persönlich wart, aber man sieht auf jeden Fall eine ganze Menge. War das von Anfang an ein Ziel, eine möglichst große Menge an Leuten auf das Projekt aufmerksam zu machen?
Auf jeden Fall.
Wir wollen eine Bar eröffnen. Wir wollen, dass da Leute auch wissen, dass sie dorthin kommen können und bei uns.
Ja gut, aber das könnte man ja, das spielt ja für den Eröffnungsprozess erstmal keine Rolle, dass die Leute da hinkommen. Das sind ja zwei Schritte so. Ne? Erstmal geht es ja darum, die Gründer oder die Mitbeteiligten zu finden. Genau. Meine, wenn die Bar aufhabt, könnt ihr immer noch ein tierisches Werbefeuer machen, dass das Ding, dass die Leute da hinkommen.
Aber wir brauchen in zwei Stufen brauchen wir sehr viel Aufmerksamkeit.
Ja.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass unsere Idee auch andere begeistert und sie uns dann, wenn sie kein Mitglied werden wollen, halt auch finanziell oder mit anderen Kräften unterstützen. Weil wir glauben, dass das eine gute Idee ist. Und ich für meinen Teil finde, also, oder warum ich zum Beispiel bei Trinkgenosse mitmache, für mich ist Trinkgenosse Kapitalismuskritik, und zwar in der praktischen Form.
Ja.
Und wir wollen beweisen, dass solidarisch Wirtschaften funktioniert. Und wir hoffen eigentlich, dass unsere Idee dadurch auf diesem ideellen Level, nicht nur auf der Bar, auch andere begeistert. Und deswegen eigentlich auch die Crowdfunding-Kampagne und die breite Social-Media-Kampagne. Und wir wollen dann natürlich auch die Leute auf dem Laufenden halten, was jetzt der nächste Schritt ist, was passiert, ob es funktioniert, wo wir stehen und
Also ich finde es super. So, ich finde irgendwie das Interesse zumindest von den Medien zeigt auch, dass irgendwie das Projekt irgendwie auch, dass es, glaube ich, irgendwie viele Leute doch irgendwie interessiert, auch wenn sie möglicherweise nicht glauben, dass es klappt. So, ne, würde ich es mal einfach so sagen. Ne? Das ist schon irgendwas, was man gerne verfolgt, was man irgendwie mal durchdenkt und was ich auch finde total spannend, wie es sich entwickelt. So, ne, bin ich total gespannt. Ist abgefahren und könnte mir vorstellen, dass es dann nach wie vor auch noch weitere Berichterstattung nach sich ziehen könnte. Weil mit den weiteren Schritten ist ja trotzdem mitunter turbulent oder interessant bleibt, ne?
Bestimmt, ja.
Ach, schön.
Wir hoffen.
Ja, super. Letzte Frage vielleicht. Die Leute, die mitmachen wollen, ihr habt jetzt angesprochen, das kann durch die Bank weg jeder sein. Es ist also kein Bedarf an irgendwelchen speziellen Skills, speziellen Alter oder Handwerkausbildung. Ihr freut euch über Interessenten, über Stimmen, über Leute, die sich in den Prozess einbringen.
Auch gerne kritische Stimmen.
Und wenn man denn das Ganze dann konkret angehen will, ihr sagt, einmal in der Woche ist immer mittwochs, habe ich glaube ich so im Hinterkopf, ne? Erdfeld, hast du gesagt, sag nochmal die Adresse?
Das Bruckhaus in der Hansemannstraße.
Okay.
Mittwochsabends um 19 Uhr.
Da einfach auftauchen.
Genau, wir haben jetzt immer im Wechsel, einen Mittwoch haben wir Plenum, wo wir wirklich arbeitsgruppenübergreifend Themen besprechen, wo man so einen ganz guten Einblick bekommt, was gerade wirklich so in der Breite passiert. Und den Mittwoch dazwischen, oder jeden zweiten Mittwoch, haben wir dann quasi Arbeitsgruppentreffen da vor Ort, wo man sich dann in den jeweiligen AGs zusammenfindet und dann eben punktuell die Themen weiterverfolgt.
Genau, und das wird auch auf unserer Webseite kommuniziert. Da kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Dann wird einen der Newsletter auch auf sowas hinweisen.
Super.
Was dort noch so passiert.
Webseite ist trink-genosse.de, ne?
Genau.
Okay.
trink-genosse.de. Und wir freuen uns auf jeden Fall über Menschen, die auch tatsächlich Bock haben, mitzumachen und irgendwie auch aktiv mitmachen wollen. Aber wir sind auf jeden Fall offen auch für Leute, die sich das einfach mal angucken wollen.
Hat sich schon einer angekündigt, dass er gesagt hat, er könnte unglaublich viel trinken?
Mehrere.
Ja. Das finde ich ganz gut, wenn man das als Hauptskill direkt irgendwie am Anfang positioniert. So. Super. Ja, dann vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr interessantes Projekt.
Dankeschön.
Ich freue mich, wie gesagt, zu beobachten, wie das so weitergeht. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, spätestens wenn ihr irgendwas eröffnet, sehen wir uns sowieso da, aber wird es auch durch die Medienlandschaft geistern. So, ne? Oder über eure Kanäle. Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht.